Der Herr ist auferstanden! Oh, große Begeisterung. Sollen wir es nochmal probieren? Der Herr ist auferstanden! Wisst ihr was? Das ist ja nicht nur letzten Sonntag. Ich habe mich nicht vertan im Kalender. Ich habe nicht gedacht, oh, heute ist Ostersonntag, ich brauche eine Osterpredigt. Wisst ihr, wir brauchen eigentlich jeden Sonntag eine Osterpredigt. Weil er ist immer auferstanden und real und lebendig in unserem Leben und für uns. Ich weiß nicht, ob du die Präsentation gefunden hast, Joachim. Dann kannst du sie gerne einblenden. Ansonsten genau. Wir kennen ja alle dieses berühmte Bild von Michelangelo, glaube ich, oder? Das letzte Abendmahl. Wer kennt es? Viele kennen dieses Bild, das letzte Abendmahl, aber es gibt auch ein letztes Frühstück. Es gibt nicht nur ein letztes Abendmahl und heute geht es ums letzte Frühstück. Ob es wirklich das letzte war, wissen wir gar nicht so genau. Das letzte, von dem die Rede ist zumindest. Ja, ich wollte euch auch fragen, so wie Peter am Anfang. Scheinbar verbringen wir zu viel Zeit miteinander, weil wir schon die gleichen Sachen im Kopf haben. Wie ging es euch in dieser Woche nach Ostern? Ihr dürft antworten. Du hast dich gut gefühlt. Alexandra war so. Andere wissen es nicht genau, wie es ihnen ging. Ja, schon so, ne? Wenn man noch so eine kurze Arbeitswoche hat, also zumindest noch einen Feiertag drin, vielleicht sogar noch Urlaub hat und so wieder in den Alltag reinkommt, dann stellt sich doch die Frage, was bleibt übrig? Was bleibt im Alltag übrig von dem, was wir vorher in dieser intensiven Zeit miteinander erlebt hast oder miteinander erlebt haben? Und ich möchte dich fragen, wo hast du in dieser Woche, in dieser vergangenen Woche, irgendetwas von der Auferstehung Jesu in deinem Leben erfahren? Okay, aber wie sieht es überhaupt aus? Wie können wir überhaupt irgendwie die Auferstehung Jesu für uns ganz persönlich erfahren? Was bedeutet es, dass Jesus auferstanden ist für dich und mich heute hier in unserem Alltag? Ich frage deswegen, weil letzten Sonntag, da haben wir ganz groß diese Auferstehung gefeiert. Und es war gut so. Wir haben uns erinnert, dass der Stein weggerollt wurde und dass das Grab leer aufgefunden wurde. Wir haben uns erinnert, dass Jesus eben nicht der Gärtner war, sondern Jesus war der auferstandene Herr. Und meine Frage ist die folgende. Bist du dadurch jetzt, dass du das weißt, lebendiger als vorher? Bin ich lebendiger als vorher? Was für einen Unterschied hat die Auferstehung Jesu für uns gemacht? Ich meine jetzt nicht einen Unterschied so in der intellektuellen Ebene, ja, oder von mir aus auch auf der theologischen Ebene, sondern ich meine im ganz praktischen Leben. Ich meine nicht irgendwann in unserer himmlischen Zukunft, auf die wir natürlich hinfiebern, sondern ich meine, was ist der Unterschied in deinem und meinem Leben im Hier und Jetzt? Wisst ihr, ich glaube, manchmal ist es schwer, die Auferstehung Jesu irgendwie in unseren Alltag zu transportieren oder sie in unserem eigenen Leben zu sehen, weil die Auferstehung Jesu, sie ist so groß, sie ist so etwas Außergewöhnliches, sie ist so etwas Besonderes und Einzigartiges. Und dann suchen wir auch in unserem Leben nach dem Großen, nach dem Besonderen, nach dem Einzigartigen. Und wenn wir da nichts Vergleichbares finden, dann sehen wir nichts von der Auferstehung Jesu in unserem eigenen Leben. Und jetzt will ich ja gar nicht sagen, dass die Auferstehung irgendwie was Profanes, Mondänes ist. Ja, es geht bitte nicht zum Präses und sagt ihm, Thilo sagt, die Auferstehung Jesu war nichts Besonderes. Das ist nicht, was ich sage. Und das ist auch nicht, was ich meine. Was ich meine, ist das Folgende. Wie können wir es schaffen, diese Einzigartigkeit der Auferstehung Jesu in die kleinen und profanen Situationen unseres alltäglichen Lebens zu transportieren? Ich will sagen, vielleicht kannst du das Besondere vom leeren Grab in den ganz normalen Umständen des Alltages am besten erkennen. Ich glaube, wir brauchen die Auferstehungskraft bei unseren Jobs im Alltag und jeden Morgen beim Frühstück mit Jesus. Wir haben am vergangenen Sonntag haben wir auf die Auferstehung geschaut anhand von zwei Zeugnissen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Wir haben das Zeugnis gelesen und gehört von Maria Magdalena. Die sagte, ich hatte so viel Schmerzen in meinem Leben, aber Jesus, er hat mich heil gemacht. Er hat mich rein gemacht und er hat mir diese Schmerzen weggenommen. Und wir haben das Zeugnis gesehen von einem Skeptiker, wie er im Buche steht. Thomas, der sogenannte ungläubige Thomas. Aber Jesus hat ihn nicht mal gescholten wegen seiner Zweifel, sondern er hat für alle Skeptiker unter uns einen Faktencheck gemacht. Und wir haben letzte Woche diese beiden Zeugnisse gelesen. Wir haben gelesen, wie Jesus Maria begegnete. Wir haben gelesen, wie Johannes und Petrus diesen Wettlauf bis zum leeren Grab gemacht haben. Wir haben gelesen, dass Jesus seinen Jüngern zweimal begegnete. Das erste Mal war Thomas nicht dabei. Und er kam extra nur für Thomas. Noch ein zweites Mal. So haben sie Jesus begegnet und sie haben die Auferstehung Jesu erlebt. Sie wussten, dass Jesus auferstanden war. Und zweifelsohne fanden sie das richtig gut. Zweifelsohne haben sie sich richtig gefreut. Und dann? Was kam danach? Wenn wir uns fragen, wo wir die Auferstehung erleben können, dann können wir doch auch fragen, wo haben die Jünger die Auferstehung in ihrem Alltag erfahren? Was hatten denn diese Erlebnisse von Ostern für Auswirkungen auf ihren Alltag und auf ihr Leben? Wie ging es denn weiter in ihrem Leben, nachdem Jesus auferstanden ist? Johannes, auch wenn er am Ende von Kapitel 20, wenn es fast so klingt, als wäre das Evangelium jetzt zu Ende, es kommt irgendwie wie so eine Zusammenfassung, das hier ist alles aufgeschrieben zum Zeugnis für euch, das ihr glaubt. Ja, denkt man, okay, klingt gut, wie so eine Zusammenfassung, aber dann kommt noch das Kapitel 21. Und wie gut ist, dass dieses Kapitel noch kommt. Johannes, er beendet es eben nicht mit der Auferstehung, sondern er zeigt uns, wie auch nach diesen ersten beiden Begegnungen zwischen dem auferstandenen Jesus und seinen Jüngern, wie es weiterging. Wisst ihr, auch die Jünger, das fand ich ganz interessant, die hatten zunächst in ihrem Alltag gar nicht so viel davon gemerkt, dass Jesus auferstanden war. Sie waren eigentlich sogar ziemlich unsicher. Was kommt jetzt? Okay, Jesus ist auferstanden. Aber was bedeutet das? Was bedeutet das für unser Leben? Zumindest sieht es so aus. Wir lesen Johannes 21 ab Vers 1. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Also die ersten zwei Male waren Johannes 20. Einmal war Thomas dabei, einmal war er nicht dabei. Und er zeigte sich noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias. Kurzer Geografieunterricht, wo ist Jesus gestorben? Golgatha, wo war Golgatha? Jerusalem. Da ist Jesus gestorben und der See Genezareth, das ist ein anderes Wort für den See Tiberias, einfach der gleiche See. Wisst ihr, wo der ist? So gute 100 Kilometer nördlich. Ja, also das ist nicht um die Ecke. Ja, die konnten da nicht mal kurz in ihren Learjet steigen und ab zum See Genezareth mal eine Runde fischen gehen. Die sind dahin gelaufen. Wann hast du deinen letzten 100-Kilometer-Lauf gemacht? Benni? Wenn überhaupt einer, dann Benni. Schon eine Zeit lang her, oder? Der letzte 100-Kilometer. Also die waren da richtig unterwegs, bis sie da überhaupt angekommen sind. Und wir haben vorher gehört, dass Jesus ihnen in diesem Raum in Jerusalem, wo sie sich eingeschlossen hatten, weil sie Angst hatten, da war er ihnen zweimal begegnet. Und offenbar war es so, dass sie bei dieser Begegnung mit Jesus in diesem Raum noch nicht unbedingt klar und deutlich verstanden haben, wie es für sie weitergehen sollte. Es scheint so, als ob die Begegnung von Jesus und diesen Jüngern außerhalb der Kontrolle der Jünger war. Es war nicht planbar, es war nicht vorhersehbar für die Jünger. Wann werden wir Jesus wieder sehen? Ganz ähnlich war es doch auch mit den beiden Jüngern, die im Lukas-Evangelium auf dem Weg nach Emmaus waren. Auch bei ihnen kam Jesus einfach so, bis sie ihn irgendwann mal am Brotbrechen erkannt haben und dann war er auch schon wieder weg. Also sie wussten nicht genau, wie sie mit dieser neuen Situation umgehen mussten. Hier in Johannes 21, da hat zumindest ein Teil der Jünger Jerusalem verlassen. In Matthäus 28, Da haben wir gelesen, wie Jesus seine Jünger aufgefordert hatte, nach Galiläa zu gehen und ihm dort auf dem Berg zu begegnen. Jetzt fragen wir uns, welcher Berg? Das stand da nicht drin. Vielleicht hatten sie irgendwie so einen Private Spot. Ja, so, das war so unsere Jesus und seine Jünger-Gang-Platz, wo wir immer irgendwie unsere besonders coolen Abenden erlebt haben. Aber wir wissen nicht genau, wo es war. Auf jeden Fall können wir hier in Johannes 21 lesen, dass die Jünger gehorsam waren. Jesus hatte sie geschickt nach Galiläa und der See Genezareth, er liegt in Galiläa. Es war sozusagen ihr Heimatturf. Da waren sie zu Hause, da kannten sie sich aus. Da waren viele von ihnen vorher Fischer gewesen. Also sie kommen in Galiläa an. Ich vermute mal, steht nicht drin, aber ich vermute einfach mal, sie gingen auf diesen Berg, wo sie mit Jesus eine Verabredung hatten. Und was passiert dann? Nix. Ist das frustrierend, oder? Du bist Jesus gehorsam. Du tust, was er von dir will. Du gehst an den Ort, wo er dich hingeschickt hat. Und dann passiert nichts. Schon mal erlebt? Da kommt man ins Zweifeln. Oh, hat er wirklich den Berg gemeint oder vielleicht doch einen anderen? Sie kommen dahin und es passiert einfach nichts. Und das, obwohl sie die letzten 3 Jahre sowas von intensiv mit Jesus unterwegs waren und sie wussten, wie er tickte. Sie kannten ihn und sie waren ihm gehorsam und dann gehen sie dahin, es passiert nichts und sie werden unsicher. Sie werden einfach nur noch unsicher. Sie waren überfordert mit der Entscheidung, was sie jetzt machen sollten. Jesus, er war zwar auferstanden, er ist ihnen schon 2-mal begegnet gewesen, aber sie sind immer noch überfordert mit dieser neuen Situation. Sie wussten immer noch nicht, wie sich Jesus in ihrem Alltag zeigen würde. Sie stehen, ich finde es einen coolen Satz, sie stehen zwischen dem, was Gott gerade getan hatte, nämlich der Auferstehung Jesu, und dem, was sie jetzt als nächstes tun sollten. Es ist eine sogenannte Zwischenzeit. In Zwischenzeiten, da ist man ein bisschen unsicher. In Zwischenzeiten, da erlebt man seltsame Dinge. Da gibt es zum einen die Erkenntnis und das Bewusstsein, das hat Jesus getan. Und ihr Lieben, das ist ein Fakt. Und ich glaube, für die allermeisten heute Morgen hier in diesem Raum ist es ein Fakt. Ihr hinterfragt daran nicht. Ihr zweifelt nicht daran, dass Jesus das getan hat, was er getan hat. Und gleichzeitig die Frage, was werde ich tun? Was bedeutet das für mich? Und vielleicht stehen manche von uns auch gerade in einer Zwischenzeit. Und vielleicht stellen sich manche von uns auch diese Frage, Jesus, was hast du jetzt nochmal so ganz genau als nächstes mit mir vor? Jesus ist auferstanden. Wir jubeln im Ostergottesdienst darüber. Aber im Alltag ist davon manchmal recht wenig zu erkennen. Also, lesen wir mal weiter und versuchen mal herauszufinden, was die Auferstehung Jesu für dich im ganz normalen Alltag bedeutet. Also, sie gingen an diesen See, wo Simon Petrus, Thomas, auch Zwilling genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus, wer war das? Johannes und Jakobus, sind wir bei 5. Und noch 2 andere Jünger. Steht hier. Also wir wissen nicht welche. Noch 2 andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte, ich habe keinen Bock mehr, hier rumzusitzen, hier zu warten, hier in dieser Zwischenzeit zu sein, hier nicht zu wissen, was als nächstes kommt. Ich halte es nicht mehr aus. Steht alles nicht da. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt, aber das hat er gesagt, 100 Pro. Das hat er gesagt, ich halte es nicht mehr aus, deswegen ich gehe fischen. Und die anderen, echte Lieder, die mal so richtig Gegenwind geben. Die sagen, fischen, spinnst du? Nein, wir auch. Keine Ahnung, was sollen wir sonst machen? Wir gehen einfach mit. Wir auch, sagten die anderen, wir kommen mit. Ich denke, sie waren also auf diesem Berg, wo Jesus sie hingeschickt hatte, dann ist nichts passiert. Und Petrus, er hält es einfach nicht länger aus und er entscheidet, ich gehe fischen. Sie gehen zurück zu ihrem Alltag. Sie gehen zurück zu ihrem Leben, das sie hatten, bevor sie Jesus kannten. Krass, oder? 3 Jahre waren sie Tag und Nacht mit Jesus unterwegs. Und dann, nachdem sie sogar 2-mal dem auferstandenen Jesus begegnet sind, fällt ihnen nichts Besseres ein, als einfach wieder fischen zu gehen. Wisst ihr, dieser Abschnitt, der wird ganz oft benutzt, um auf Petrus rumzuhacken. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, die gehen zu weit und sagen, Petrus, er hat Jesus einfach nicht vertraut. Petrus, er ging ganz zurück zu seinem alten Beruf, zu seinem alten Leben. Er hat Jesus verleugnet und dann hat er ihm auch noch abgeschworen. Er wollte einfach gar nichts mehr mit Jesus zu tun haben. Manche sagen, er hat nicht mal an die Auferstehung Jesu geglaubt. Das ist totaler Quatsch. Das ist totaler Unsinn. Wieso sollte Petrus nicht an die Auferstehung geglaubt haben? Petrus, er war der 2. Mensch, der nach Maria Magdalena das leere Grab gesehen hat. Er war zwar erst als 3. dort, aber er ging als 2. rein. Petrus war 2-mal dabei, als Jesus den Jüngern im geschlossenen Raum erschien. Ich sag dir eins, Petrus war sich zu 100% sicher, dass Jesus auferstanden war. Manche tun gerade so, als würde, wenn Petrus fischen gehen will und er seine Mitstreiter dazu anstachelt, mit ihm mitzugehen, als würden sie sich gegen das 11. Gebot versündigen. Kennt ihr das 11. Gebot? Du sollst nicht fischen. Petrus ging nicht zurück zu seinem alten Leben der Sünde. Petrus ging einfach nur fischen, weil er nicht wusste, was Gott als nächstes tun würde. Vielleicht, eine These, steht nicht im Text, aber vielleicht ging Petrus sogar ganz bewusst fischen, weil er sagte, dort bin ich meinem Herrn und Erlöser begegnet. Da will ich wieder hin. Ich will, dass er wiederkommt. Ich will ihm wieder begegnen. Vielleicht. Ich glaube, es gibt Menschen auch hier heute Morgen, die sind in einer ähnlichen Situation. Du weißt, Jesus ist auferstanden. Halleluja! Du weißt, das Grab ist leer. Preis den Herrn. Du glaubst an Jesus. Du vertraust ihm. Du hast eine Beziehung zu ihm. Und du glaubst es fest, dass der Stein weggerollt ist. Aber weißt du was? Manchmal fühlt es sich an, als wäre der Stein genau auf deine Füße gerollt. Oder? Das Grab ist leer. Jesus ist nicht mehr da. Und du steckst fest. Manchmal stecken wir fest und wir kommen irgendwie nicht voran. Ich sehe Johannes 21 als eine Zwischenzeit. Geschichte aus der Bibel. Jesus ist auferstanden, aber sein Plan für mich ist noch nicht ganz klar. Und ich glaube, es ist eine großartige Geschichte, um genau darüber nachzudenken. Und im Licht des leeren Grabes ist Petrus, er ist noch nicht wiederhergestellt nach seiner schrecklichen Verleugnung, die er erst ein paar Nächte vorher passiert ist. Petrus, er kämpft also nicht nur damit, dass er noch nicht weiß, was in seinem Leben als nächstes kommt. Er kämpft auch noch mit der schrecklichen Enttäuschung über sein eigenes Versagen. Und glaub mir, Petrus selbst wusste am allerbesten, wie sehr er versagt hatte. Und ich finde diese Geschichte deswegen so krass, weil sie mir zeigt, wie unglaublich liebevoll, wie geduldig, wie gnädig unser Herr Jesus ist. Er ist wahrscheinlich viel gnädiger mit dir als du selbst. Da, wo du nur dein Versagen siehst, sieht er dein Potenzial. Da, wo du nur deine Schuld siehst, hat er dir schon lange vergeben. Er sieht dich mit ganz anderen Augen, als du dich selbst siehst. Und jetzt finde ich, wird diese Geschichte richtig persönlich. Und sie zeigt, wie Jesus mit jedem von uns ganz individuelle Wege geht. Er geht uns voller Liebe suchen, mitten in den alltäglichen Situationen unseres Lebens. Lesen wir weiter. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab. Aber in jener Nacht, Nacht, ist ja auch so ein Bild, ne? Du bist in der Nacht und du fängst nichts. Es ist dunkel, es ist einsam, es ist kalt, es ist ungemütlich. Du gibst alles. Du wirfst das Netz aus, immer und immer wieder, aber du fängst nichts. Als es dann Tag wurde, Jesus kommt, wenn es Tag wird. Mit Jesus bricht der Tag an in unserem Leben. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, ist Johannes Sprache, Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? So ein Fischfrühstück. Lecker, oder? Guter Geräusch hatte die Norweger unter uns, gell? Die sagen, Amen, endlich mal was Gescheites. Eiweiß braucht der Mensch. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Die ganze Nacht malucht, die ganze Nacht gearbeitet, nicht einen einzigen Fisch. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Muss ich mir mal Platz machen hier. Ich habe euch was mitgebracht. Habt ihr es schon gesehen? Ach komm, ich habe versucht, ganz in die Ecke zu schieben, dass es keiner sieht. Ganz geheimnisvoll. Also ich bin jetzt einfach mal alleine als Petrus hier, sitze in meinem Boot, habe vielleicht noch meine Kumpels dabei, die sitzen hinter mir und vor mir. Das sind die unsichtbaren Kumpels, kennt ihr die? Und wir sitzen in diesem Boot und wir fangen, wir werfen unser armseliges Netz aus, ein anderes habe ich nicht gefunden auf die Schnelle, danke Gertrud übrigens. Also das ist ein Netz, okay, auch wenn ihr es nicht sehen könnt. Es ist ein Dekonetz. Also das nächste Mal frage ich den Horst, der bringt mir ein richtiges mit. Auf jeden Fall die ganze Nacht, ja, mit diesem Netz immer wieder raus ins Wasser, und dann warten sie und dann ziehen sie es wieder rein und dann schmeißen sie es wieder raus. Also es sieht eigentlich nur aus wie ein Strick. Gell? Sorry, das nächste Mal gibt es ein richtiges Netz, ich verspreche es euch. Und dann werfen sie es wieder aus. Und wisst ihr, das Boot, das hat so die Eigenart, dass es sich bewegt. Für alle, die schon mal in einem Boot auf dem Wasser waren. Ja, das bleibt nicht da stehen. Also das treibt einfach so ein bisschen her. Ja? Vielleicht hatten sie sogar wie so ein Schleppnetz, wo sie dann bewusst ein bisschen weggefahren sind und Fahrt aufgenommen haben, um da die Fische abzuschöpfen, die da rumschwimmen. Und das Netz blieb leer und leer und leer die ganze Nacht. Und dann ist da dieser Typ am Ufer und er sagt, werft das Netz auf die andere Seite. Was macht das für einen Sinn? Gar keinen, oder? Es macht überhaupt keinen Sinn. Es ist total Banane, ob du links oder rechts vom Boot fischst. Also wenn du denkst, okay, ich müsste jetzt rechts vom Boot fischen, dann könntest du auch einfach links vom Boot fischen und vorher ein bisschen weiter nach rechts abgetrieben worden sein. Dann würdest du auch rechts vom Boot, wo es vorher war, fischen. Aber du würdest, also die haben einfach nichts gefangen. Und die standen ja nicht still, die haben ja überall auf dem See rumgesucht und haben Fische gesucht und haben keinen einzigen Fisch gefangen. Und dann sagt der, werf das Netz auf der rechten Seite aus. Naja gut, jetzt haben wir sowieso schon nichts gefangen. Können auch den einen Versuch machen, ist ja eh egal. Wir können dem ja zeigen, wie bescheuert er ist. Dass er uns dazu auffordert, jetzt noch rechts. Naja, dann werfen sie es halt da rechts aus auf das Keyboard. Und dann fangen sie ein Mikrofon und einen Stuhl. Nein, dann fangen sie ganz viele Fische. Und sie können sie kaum ins Boot ziehen, aber dieses Mal reißen die Netze nicht. Sie fangen ganz viele Fische, weil dieser Mann am Ufer gesagt hat, werft das Netz auf der rechten Seite aus. Und jetzt, ihr Lieben, müssen wir uns mal in die Lage von Petrus versetzen. Weißt du, was bei Petrus in dem Moment abgeht? Klingelingeling. Déjà-vu. Hat schon noch mal jemand von euch so ein Déjà-vu gehabt? Ich habe das immer wieder, ich denke, das kann nicht wahr sein. Das war doch schon. Aber das ist wirklich, ich kann es nicht erklären, das ist sowas Komisches. Und so muss es Petrus auch gegangen sein. Der sitzt da drin, der sieht die ganzen Fische im Netz, das kann doch nicht wahr sein. Das war doch schon mal. Das war doch genau so schon einmal. Es ist eine absolute Wiederholung, weißt du wovon? Von der Berufung des Petrus in Lukas 5. Auch dort war Petrus die ganze Nacht fischen gewesen. Er hatte nichts gefangen. Und auch dort hatte Jesus Petrus ein zweites Mal rausgeschickt, um das Netz noch einmal an einer bestimmten Stelle auszuwerfen. Und auch dort hatte Petrus so ein volles Netz, dass er seine Freunde holen musste, weil er alleine nicht alles einbringen konnte. Also was tut Jesus hier mit Petrus in Johannes 21? Jesus führt Petrus an den Anfang seiner Beziehung mit ihm zurück. Jesus, er zeigt Petrus mit diesem Erlebnis, hör mir gut zu, mein Freund. Ich weiß, dass du versagt hast. Und ich weiß, dass du sehr unter deinem Versagen leidest. Aber weißt du was? An meinem Ruf an dich, mir nachzufolgen, hat sich nichts geändert. Gar nichts hat sich an diesem Ruf geändert. Was habe ich dir dann damals schon gesagt? Habe ich dir nicht gesagt, von nun an sollst du Menschenfischer sein? Wisst ihr, die Alternative wäre ja gewesen, Jesus steht da bei seinem Holzkohlegrill, den wollte ich auch mitbringen, aber dann dachte ich, übertreiben wir es mal nicht. Stand hier bei seinem Holzkohlegrill und er könnte ja auch aufs Wasser gucken, völlig genervt und irritiert und sagen, oh Mann, dieser Petrus, ey, ist das so eine Pfeife? Es wird nie was mit dem. Kannst du vergessen, kannst du in die Tonne treten. Es wird nie was werden mit ihm. Und weißt du, wie oft gehen wir so miteinander um? Wie oft stehen wir am Ufer und denken, ach, der Chris schon wieder. Entschuldigung, ich habe dich gerade gesehen. Ich dachte mir, wenn, dann einer aus der Gemeindeleitung. Ja, oder ihr denkt euch, oh, dieser komische Kasper da vorne wieder. Ja, denkt nur, weil er ein Boot auf die Bühne stellt, ist er toll. Darum geht es doch gar nicht. Ja? Aber so gehen wir manchmal miteinander um. Mit unseren Worten oder manchmal auch nur mit unseren Gedanken. Wir verurteilen Menschen am laufenden Band. Am laufenden Band. Und was macht Jesus hier? Er sagt, hey Kinder, Kollegen, Freunde. Und, schon was gefangen? Er weiß es doch schon. Das ist doch auch gemein, oder? Er weiß doch genau, die haben nicht einen kümmerlichen Hering gefangen. Und, habt ihr was gefangen? Nein, wir haben nichts gefangen. Dann werft das Netz nochmal aus, an der anderen Seite. Wisst ihr, so oft denken wir von uns selber, nee, ich habe es probiert. Und wir tun Dinge in unserer eigenen Kraft. Wir haben manchmal vielleicht sogar eine gar nicht falsche Idee. Okay, Jesus wollte sie auf dem Berg treffen. Irgendwann hatten sie keine Lust mehr. Sie sind fischen gegangen. Was macht Jesus? Er wartet auf dem Berg. Wo sind sie denn? Er hat sie doch zum Berg geschickt. Warum kommen sie nicht? Jesus geht ihnen nach. Jesus geht ihr auch nach. Jesus trifft sie dort, wo sie das tun, was sie vorher auch gemacht haben. Und vielleicht, das ist eine These von mir, vielleicht sogar aus diesem reinen Herzen, Jesus wieder zu begegnen. Weil er sie dort das erste Mal abgeholt hatte. Und Jesus geht ihnen nach und er begegnet ihnen. Und jetzt kommen keine lieblosen Worte der Verurteilung, keine Worte der Enttäuschung, sondern es kommt eine neue Berufung. Und so oft sind wir selber so enttäuscht von uns, dass wir denken, Jesus kann doch sowieso nichts mehr mit mir anfangen. Und dann werfen wir die Flinte ins Korn und geben auf, anstatt Jesus selbst die Entscheidung zu lassen, ob und wie er uns gebrauchen möchte. Wisst ihr was? Ich glaube, Jesus ist heute Morgen hier, um Menschen zurückzuführen an den Anfang ihrer Beziehung mit ihm. Weißt du noch, wie deine erste Liebe für ihn war? Weißt du noch, wie groß deine Begeisterung für deinen Jesus ganz am Anfang war? Und heute Morgen ist Jesus hier, um dir zu sagen, mein Kind, ich habe dich eh und je geliebt. Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Er ist hier, um dir zu sagen, ich weiß, dass dein Leben nicht immer ganz kerzengeradeaus verlaufen ist. Ich weiß, dass du Fehler gemacht hast, aber ich habe dich nie weggestoßen. Du bist von mir weggelaufen. Ich habe dir schon lange vergeben. Ich habe noch immer die gleiche Aufgabe und Berufung für dich, die ich schon von Anfang an für dich hatte. Und ich stehe hier mit offenen Armen und ich warte, dass du zu mir zurückkommst. Das sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus. Ja, da haben wir so ein bisschen diese menschliche Phase, ne? Johannes kann es nicht lassen. Er muss es noch mal kurz reinschmieren. Ja, mich hat er besonders geliebt. Und dieser Jünger, der sagte, es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Ich habe jetzt nicht verstanden, warum er mit mehr Kleidern schneller am Ufer ist. Vielleicht wollte er dort dann einfach richtig angezogen sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Also deswegen konnten die sich auch so gut unterhalten, ja? So Jesus und die Jünger im Boot ein bisschen schreien und dann hört man einander schon. Ich glaube, wenn du so beschäftigt bist mit dir selbst und mit deinem eigenen Versagen, dann siehst du manchmal die Hand vor Augen nicht. Alles, was vorher passiert war, es war die exakte Wiederholung der eigenen Berufung. Und trotzdem braucht Petrus noch Johannes, der ihm sagt, es ist der Herr. Knock, knock. Jemand zu Hause? Aufwachen, Petrus. Es ist der Herr. Manchmal brauchen wir gute Freunde, die uns den entscheidenden Tipp geben. Wir brauchen gute Freunde, die Jesus kennen und die ihn erkennen, bevor wir es selbst tun. Wir brauchen gute Freunde, die unseren Blick in die richtige Richtung lenken. Wie sieht es denn aus mit deinen Freunden? Hast du Freunde, die dich näher zu Jesus ziehen? Oder hast du Freunde, die dich weiter wegziehen von Jesus? Wenn du solche hast, die dich eher wegziehen von Jesus, dann solltest du überlegen, ob das die richtigen Freunde für dich sind. Und ich will dir sagen, überlege dir gut, mit wem du deine Zeit verbringst und womit du deine Zeit verbringst. Es gibt nicht nur Menschen, die uns näher ziehen an Jesus. Petrus, Gott sei Dank hatte er die richtigen Freunde. Johannes sagt ihm, was da gerade passiert und wer da ist. Und Petrus ist wieder ganz der Alte. So wie wir ihn kennen, voller Impulsivität. Ja, der fackelt nicht lange rum. So wie wir ihn lieben, voller Tatendrang, bereit, Entscheidungen zu treffen. Er hat keine Angst davor, nass zu werden. Allein die Aussicht, Jesus wieder zu begegnen, die treibt ihn an zu Höchstleistungen. Wahrscheinlich hätte der einen 100-Meter-Weltrekord im Butterfly aufgestellt. Er wollte wieder zu seinem Jesus. Er wollte ihm nahe sein. Ich habe mir gedacht, in dieser Szene mit den anderen Jüngern im Boot, vielleicht wollte Petrus einfach auch noch Privatzeit mit Jesus. Einfach nur Petrus und Jesus, kein anderer dabei, kein anderer Jünger, den Jesus besonders liebte und auch die anderen nicht, sondern nur Petrus und Jesus, weil Petrus wusste, wir haben da noch was offen, da ist noch was unbearbeitet. Ich brauche da noch Vergebung. Ich muss noch mit ihm ins Reine kommen. Vielleicht war das der Grund, warum er sagte, ich will unbedingt schon vorher hin. Ich glaube, Petrus war mit dieser entscheidenden Frage unterwegs. Jesus, ich weiß, was du getan hast. Du bist für meine Sünde gestorben. Du bist von den Toten auferstanden. Und das ist großartig. Ich feiere das. Aber ich habe immer noch eine Frage. Meine Frage ist und bleibt: Was soll ich tun? Habe ich überhaupt noch einen Wert für dich? Kannst du mich überhaupt noch gebrauchen? Fragen, mit denen auch Menschen hier und heute gekommen sind. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Warum braucht Jesus noch mehr Fische? Der hat schon Fische. Er brät schon Fische. Er will, dass es ihnen richtig gut geht. Und weißt du was? Eigentlich braucht er ihre Fische nicht. Aber er gibt ihnen Wert. Er sagt, ihr habt was beizutragen. Auch eure kleinen Fische können was beitragen zu dem, was als nächstes kommt. Obwohl Jesus schon Fische auf dem Grill liegen hatte, ruft er sie auf, noch weitere Fische dazu zu bringen. Und ich glaube, wir haben an der Stelle das nächste Déjà-vu von Petrus. Brote und Fische. War das schon mal was? Er hat doch schon mal erlebt und er weiß, was Jesus mit Broten und Fischen so alles anstellen kann. Er denkt mit Sicherheit zurück an das Erlebnis, wo sie die Lunchbox von dem kleinen Jungen gekapert haben. Ja, und dann haben sie 5000 Männer plus Frauen und Kinder davon satt gemacht. Ich glaube, Jesus erinnert Petrus hier ganz bewusst an die Dinge, die sie schon miteinander erlebt haben. Und dann ist da auch noch ein Kohlefeuer. Auch das Kohlefeuer weckt in Petrus Erinnerungen. Und zwar einmal mehr die Erinnerung an sein eigenes Versagen, das noch nicht so lange zurücklag. In der Nacht, als Jesus gefangen genommen wurde, folgte er ihm und dann wärmte er sich im Tempelhof an einem Kohlefeuer. Und da war er nicht allein. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er erkannt wurde als einer der Jünger von Jesus. Den Rest kennen wir. Petrus leugnete, Jesus zu kennen. Und er sieht dieses Kohlefeuer, er sieht diese Fische, er sieht diese Brote. Und ich glaube, sein Kopf geht crazy. Das sind so viele Dinge, so viele Bilder, so viele Gefühle, so viele Erinnerungen, die hochkommen. Aber Jesus hat gesagt, holt mal von den Fischen, die ihr gefangen habt, endlich wieder was zu tun. Petrus liebt es, was zu tun. Da stieg Simon Petrus ins Boot und er zog das Netz an Land mit einer Urgewalt. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153, falls jemand nachzählen will. Und ich lasse alle Auslegungen zu der Zahl, okay? Müsst ihr einen anderen Bibellehrer fragen, dazu sage ich nichts. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihm am liebsten gefragt, wer bist du? Ja, hätten sie auch Johannes fragen können, oder? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Ich finde, das ist so eine tolle Geschichte, die uns zeigt, wie Jesus Petrus ganz persönlich begegnet. Wie er ihm ohne viele Worte, allein durch die Gesten und durch die Wiederholung der Ereignisse deutlich macht, wie sehr er ihn liebt und dass seine Mission für ihn noch nicht zu Ende ist. Ich lade dich ein heute Nachmittag, wenn du zu Hause bist. Das Wetter ist nicht so der Brüller, kann man noch ein bisschen Bibel lesen. Lest einfach Johannes 21 fertig. Auch wenn ihr es schon oft gelesen habt, viele wissen, wie es weitergeht. Da kommt es noch zu dem ganz persönlichen Dialog zwischen Jesus und Petrus. Jesus geht noch ganz direkt auf diesen wunden Punkt im Leben von Petrus ein. Und so wie Petrus Jesus dreimal verleugnet hat, so fragt Jesus ihn dreimal, ob er ihn liebt. Dreimal sagt Petrus, du weißt, wie sehr ich dich liebe. Und dreimal bekommt Petrus einen Auftrag von Jesus. Petrus bekommt keinen, ist schon gut, schwamm drüber, passt schon, nichts passiert. Bisschen gut. Nein, er kriegt was zu tun. Weide meine Schafe. Hüte meine Lämmer, weide meine Schafe. Kümmere dich um Menschen. Erzähle Menschen von deiner Begegnung und deiner Beziehung mit mir. Ich komme zum Schluss, vielleicht bist du auch hier heute Morgen und hast Fragen. Deine Fragen an Gott. Vielleicht fragst du ihn, Gott, was hast du mit mir vor? Ich habe vorhin schon gesagt, ich glaube, Jesus will heute Menschen zurückführen an den Anfang ihre Beziehung mit ihm. Erinnere dich daran. Erinnere dich jetzt daran, wie groß deine Liebe für ihn war, wie groß deine Hoffnungen und deine Träume waren. Lass dich nicht einengen und eingrenzen von all dem, was in den letzten Jahren vielleicht nicht so geklappt hat, wie du es dir gedacht hast. Was nicht so gelaufen ist, wie du es dir gewünscht hast. Weißt du, du kannst den Rest deines Lebens damit verbringen, dass du dir wünschst, du hättest dieses oder jenes nie getan. Und dann denkst du dir, das ist Buße. Aber weißt du, der Wunsch, etwas nicht getan zu haben, ist nicht Buße. Schuldgefühle für etwas haben führt nicht dazu, dass Gott sich besser fühlt. Er ist für all das gestorben. Für all das, was wir verbockt haben. Für alle Fehler, die wir gemacht haben. Er ist für sie gestorben. Und Jesus, er ist noch nicht fertig mit dir. Vertraue ihm neu. Bringe ihm dein Leben. Komm zu ihm mit deiner Unsicherheit. Vertraue ihm dein ganzes Leben an. Wenn du nicht weißt, was du als nächstes tun sollst, vielleicht solltest du mal wieder fischen gehen. Das heißt, zurückgehen an den Punkt, wo Jesus dir das letzte Mal so richtig begegnet ist. Wo ist dein See Genezareth? Wo hat Jesus dich in seine Nachfolge gerufen? Wo hast du ihm zum ersten Mal dein Leben gegeben? Was ist seitdem alles passiert? Was hat seitdem alles nicht so geklappt? Jesus hat mit Petrus die persönliche Beziehung gepflegt. Er hat Petrus und die anderen 6 Jünger bestimmt auch, die haben vielleicht den Kopf und den Schwanz gekriegt, die hat er zum Frühstück eingeladen. Zum Frühstück mit Jesus. Auf so ein Frühstück habe ich Lust. Auf Zeit mit ihm. Auf Begegnung mit ihm. Auf persönlichen Austausch mit ihm. Nicht auf Belehrung. Nicht auf nochmal, wie sehr man versagt hat, sondern auf, hey, ich zähle auf dich. Ich möchte mit dir zusammen was bewegen. Und ich bin mir sicher, dass Gott heute Morgen auch so etwas sagen wird im Leben von Menschen. Denn er ist auferstanden, nicht damit wir einfach nur stehen bleiben und nicht wissen, was als nächstes kommt, sondern damit er seine Berufung auf dem Leben von Menschen bestätigen kann. Amen. Das Team kann gerne kommen.